Willkommen zum Podcast Diversity Dialoge. Wir sind Katja und Christine und arbeiten beim Rostocker Verein Migra e.V. im IQ-Projekt Vielfalt in der Arbeitswelt als Diversity-Trainerinnen. In unserer täglichen Arbeit versuchen wir in Workshops und Trainings gemeinsam mit unseren Teilnehmenden ihre und unsere interkulturellen und Vielfaltskompetenzen weiterzuentwickeln. Hier in unserem Podcast steht das Thema Diversity im Mittelpunkt, das wir von möglichst vielen Seiten beleuchten wollen. Deshalb nehmen wir in jeder Folge einen Teilaspekt genauer unter die Lupe. Dabei schauen wir auch immer, wie und wo sich Querverbindungen zum Alltag und zur täglichen Arbeit ziehen lassen.
Bevor wir jedoch in unser Thema vertieft einsteigen und verraten, worum es heute gehen soll, wollen wir zunächst mit einer Übung starten. Bei dieser Übung ist die Visualisierung besonders wichtig. Schließ also am besten deine Augen, atme einmal tief ein und aus und stell dir dann folgende drei Szenarien möglichst genau und bildlich vor. Du machst eine Dienstreise und bist spät dran. Du rennst durch den Flughafen, schaffst es durch die Sicherheitskontrolle, flitzt zum Gate und besteigst das Flugzeug im allerletzten Moment. Direkt nach dir werden die Türen des Flugzeugs geschlossen und du fällst erleichtert auf deinen Sitzplatz. Dann tritt der Pilot kurz aus seinem Cockpit und begrüßt die Fluggäste. Am Reiseziel angekommen, gehst du in ein Restaurant, wo dir eines der besten Essen serviert wird, das du je gegessen hast. Du genießt es und lässt deinen Blick über die Tische schweifen. Am Nachbartisch entdeckst du ein Pärchen, das seinen Hochzeitstag feiert. Am nächsten Tag gehst du dann zu einer großen internationalen Technikkonferenz. Die Geschäftsführung des aktuell angesagtesten und erfolgreichsten Technik-Startups betritt die Bühne und hält die Eröffnungsrede. Nun kannst du deine Augen gerne wieder öffnen. Und jetzt kommen drei Fragen für dich. Der Pilot, der aus dem Cockpit trat, war der in deiner Vorstellung schwarz? Das Ehepaar, was an deinem Nachbartisch den Hochzeitstag gefeiert hat, war das gleichgeschlechtlich? Und die Person, die die Eröffnungsrede auf der Konferenz gehalten hat, war das eine Geschäftsführerin im Rollstuhl? Es ist in Ordnung, wenn eine oder mehrere deiner Antworten Nein lauten. Denn unser Gehirn erstellt Bilder davon, was uns bekannt ist und nicht unbedingt davon, was ihm nicht bekannt ist. Biologisch kann man das so erklären, dass das Unbekannte Stress auslöst und das Gehirn sich natürlich wohler fühlt mit Situationen, die es sofort einordnen kann. Die unbewusste Reaktion ist dabei oft schneller als die bewusste Reaktion. Das ist das, was die Menschen als Spezies am Leben gehalten hat, denn in dieser instinktiven Reaktion ging es immer um die Entscheidung Flucht oder Kampf. Das ist bis heute so und unser Gehirn funktioniert daher auch immer noch genauso und das, obwohl wir eigentlich in den seltensten Fällen heute noch zwischen Flucht oder Kampf entscheiden müssen. Diese sogenannten Unconscious Bias, also dieses Schubladendenken, wie man es auch gerne sehr frei übersetzt, wollen wir heute etwas näher beleuchten. Es begleitet uns nämlich täglich, bestimmt also unser Leben und damit auch immer unser Denken und wie wir uns verhalten. Unconscious Bias ist zwar, wie gerade beschrieben, auf einen gewissen Urinstinkt und auf eine gewisse Effizienz unseres Gehirns zurückzuführen, kann also in sehr vielen Situationen wirklich praktisch sein. Gleichzeitig ist es aber mit Vorsicht zu betrachten. Denn unsere Wahrnehmung ist nie objektiv und es ist daher besonders wichtig, sich immer wieder aufs Neue mit der eigenen Wahrnehmung zu beschäftigen. Unsere unbewusste Wahrnehmung kann nämlich schlimmstenfalls Vielfalt hemmen und leider dann auch zu Diskriminierung führen.
Um Unconscious Bias noch ein bisschen genauer einordnen zu können, lasst uns mal noch einen Schritt zurückgehen und den Begriff genauer betrachten. Bias kommt aus dem Englischen und lässt sich mit Einseitigkeit, Befangenheit, aber auch Voreingenommenheit übersetzen. Und in dem Sinn, wie wir es hier heute besprechen wollen, steht es für kognitive Wahrnehmungsverzerrungen. Und weil diese oft automatisch stattfinden, spricht man von unconscious, also unbewussten Bias-Wahrnehmungsverzerrungen. Und die entstehen durch biologische Prozesse, die tief in unserem Gehirn verankert sind. Unser Gehirn versucht nämlich möglichst immer effizient vorzugehen und erkennt und sucht auch immer wieder nach Mustern, die dabei helfen, das, was man wahrgenommen hat, zu filtern und einzuordnen. Dabei gleicht es also immer wieder mit Erlernten und Erfahrenen ab und filtert den Rest sozusagen aus. Dass dabei Fehler entstehen, ist relativ klar, da Neues oder Unbekanntes eben nicht eingeordnet werden kann und möglicherweise vollkommen rausgelassen oder gar nicht erst in den Wahrnehmungsprozess aufgenommen. Das hängt damit zusammen, dass unser Gehirn quasi auf zwei Ebenen arbeitet. Die eine Ebene ist die des Unbewussten, auf der agiert man also intuitiv, instinktiv und kann schnell und ohne bewusste oder willentliche Steuerung auf bestimmte Situationen, auf bestimmte Reize reagieren. Weil uns das also gut durch eine komplexe Umwelt führt und schnell bestimmte Verhaltensweisen auslösen kann. Diese zweite Ebene, die des Bewussten, die sorgt für ein eher langsames und logisches Denken. Aber dieses bewusste Vorgehen im Wahrnehmen und Denken ist insgesamt, das kann man sich auch vorstellen, natürlich anstrengender für das Gehirn. Was dafür sorgt, dass ungefähr 90% unserer Wahrnehmungs- und Denkprozesse unbewusst und automatisch ablaufen. Das ist an sich gar nicht so schlimm, weil diese automatischen Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozesse relativ oft sogar richtig sind. Doch manchmal und gerade eben, wenn es um Vielfalt geht, um Dinge, die wir noch nicht kennen, kann es dazu führen, dass Fehler auftreten oder auch, und das habt ihr vielleicht an euch selber auch schon beobachtet, dass wir uns tatsächlich manchmal entgegen unserer bewussten Überzeugung oder Werte Gedanken machen oder vielleicht sogar reagieren. Einfach weil das Unbewusste schneller funktioniert als das, was wir uns bewusst gemacht haben. Dabei kann es dazu kommen, dass wir uns sowohl negative als auch positive Vorstellungen machen oder Einordnungen versuchen. Und wenn wir dann entsprechend handeln, führt das dazu, dass das, was wir positiv einordnen, zu Privilegien führt, das, was wir negativ einordnen, zu Nachteilen oder sogar zu Diskriminierung. Wenn man sich ein bisschen genauer mit diesem Unconscious Bias und den unterschiedlichen Effekten befasst und mal recherchiert, wie genau die jetzt eigentlich so aussehen, lässt sich feststellen, dass es eine riesige Anzahl an unterschiedlichen Effekten gibt, die beschrieben werden. Also man endet da so im dreistelligen Bereich ab. Das können wir natürlich hier jetzt nicht alles erklären.
Ich glaube auch, das wäre ein bisschen überfordernd. Deswegen haben wir uns mal die 6 prägnantesten rausgesucht, die auch in der Wissenschaft oft herangezogen werden und die auch recht spannend sind und zu denen man auch einen ganz guten Realitätsbezug herstellen kann und wo ihr euch vielleicht auch wiederfinden könnt, wenn wir so ein paar Beispiele benennen. Wir wollen, wie gesagt, 6 näher beschreiben, und zwar den Confirmation Bias, den Availability Bias, Attribution Bias, den Halo-Effekt, Affinity Bias und auch den Beauty Bias. Und genau, ich werde einfach mal mit dem Confirmation Bias anfangen. Das ist der englische Fachbegriff und frei übersetzt kann man hier auch vom Bestätigungseffekt sprechen. Das ist also eine unbewusste Wahrnehmungsform, die beschreibt, wie Menschen vor allem nach Informationen und Beweisen suchen, die ihre Meinung und ihr Denken eigentlich nur bestätigen und stützen. Das ist natürlich gefährlich, wenn man dadurch dann andere Informationen vielleicht vernachlässigt oder sie gar nicht erst sieht und weil sie eben nicht zum eigenen Denkmuster passen oder zu den Vorannahmen, die man getroffen hat. So fühlt man sich möglicherweise, wenn man das jetzt mal aufs Arbeitsleben beziehen würde, in der Vorannahme bestätigt, Eltern, also Mütter oder Väter, hätten aufgrund ihrer Kinder vielleicht nicht viel Zeit zum Arbeiten, wenn öfter mal das Telefon klingelt und die Kita anruft und die Eltern dann halt den Arbeitsplatz früher verlassen müssen. Dass aber die Arbeit dennoch geschafft wird und womöglich gar sogar in kürzerer Zeit, kann dabei dann auch gerne mal übersehen werden.
Also von dieser Geschichte lässt sich meines Erachtens auch relativ gut eine Überleitung finden oder eine Verbindung finden zu dem nächsten Effekt, den ich gerne beschreiben würde. Der heißt nämlich Availability Bias oder übersetzt Verfügbarkeitseffekt. Und dahinter verbirgt sich sozusagen eine Fehleinschätzung von Risiken aufgrund von falschen Annahmen. Also auch hier geht es so ein bisschen um Informationen, die mir zur Verfügung stehen und die ich als für mich passend einordnen. Dahinter steckt nämlich die Idee davon, dass man das für wahrscheinlicher hält, als es möglicherweise sogar in Wirklichkeit ist, weil wir sehr oft von etwas hören, lesen oder sprechen. Oder vielleicht, weil wir uns an eine Situation erinnern, die wir selber mal erlebt haben und halten dann also die Wiederholung einer solchen Situation für sehr wahrscheinlich. Das heißt zum Beispiel, wenn mal bei mir in der Wohnung eingebrochen wurde, dann habe ich möglicherweise die Annahme, dass in der Wohngegend, in der ich zu Hause bin, es öfter zu Einbrüchen kommt, obwohl möglicherweise die Statistik das gar nicht entsprechend nachweist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Szenario eintritt, überschätzen wir einfach nur, weil wir uns das leicht vorstellen können oder uns daran erinnern können. Darauf haben natürlich so etwas wie Massenmedien oder Erzählungen von uns bekannten Personen ganz klar großen Einfluss. Bezogen auf die Arbeitswelt wäre so ein Beispiel vielleicht, dass ich mir denke, vielleicht suche ich eine Stelle als Einzelhandelsverkäuferin, habe eine Bewerbung abgeschickt und gleich nach der ersten Bewerbung bekomme ich meine Stelle. Und das dann dafür sorgt, dass ich automatisch denke, weil ich ja jetzt dieses positive Erleben hatte, dass der Arbeitsmarkt für Verkäuferinnen und Verkäufer aktuell besonders günstig ist.
Aber das kann man natürlich auch nochmal umdrehen, ne? Wenn man jetzt vielleicht genau das andersrum sieht, ich als Elektrikerin oder Elektriker finde ganz lange Zeit einfach keinen Job und schlussfolgere daher, in Deutschland ist es womöglich gerade überhaupt nicht möglich, Arbeit als Elektrikerin zu finden oder etwa nicht. Ne? Also das ist auch von der Warte her nochmal zu betrachten.
Genau, und das, obwohl möglicherweise jemand dasteht und mit aktuellen Arbeitsmarktzahlen wedelt und mir beweist, dass der ElektrikerInnen aktuell sogar sehr viel gebraucht werden und es nur einfach in meiner Situation nicht funktioniert hat.
Genau, aber ich finde, du hast auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wenn wir jetzt diese Biases, die verschiedenen Wahrnehmungseffekte beschreiben, man kann die natürlich nicht immer strikt voneinander trennen. Das sind oft fließende Prozesse, wo oft Biases ineinander übergehen und sich oft auch miteinander verstricken, ne? Aber trotzdem sind das sehr prägnante und deswegen beschreiben wir die jetzt so ein bisschen separat voneinander. Aber oft findet man Wahrnehmungsverzerrungen, die mehrere verschiedene Effekte beschreiben. Mhm. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen. Dann möchte ich kurz noch was zum Attribution Bias sagen. Den kann man als Zuschreibungseffekt übersetzen. Also Attribution versteht man als Form der Eigenschafts- und Ursachenzuschreibung in dem Sinne. Und dieser Attributionseffekt sagt also oder beschreibt Gründe für bestimmte Situationen und Verhaltensweisen, jedoch nicht immer richtig. So neigt der Mensch gerne dazu, Leistungen oder Folge mit den eigenen Fähigkeiten oder der eigenen Persönlichkeit zu begründen, wohingegen dann Versagen oder auch Misserfolge dann oft gerne mit externen Faktoren, also Faktoren, für die wir selbst nichts können, die wir nicht beeinflussen können, begründet werden.
Spricht man manchmal auch vom sogenannten Attribution, vom fundamentalen Attributionsfehler, ne, der dafür verantwortlich ist.
Genau, exakt. Und wenn man das jetzt auf das Beispiel Bewerbung bezieht, das kennen vielleicht auch viele von euch, wenn ich jetzt eine Stelle bekomme, dann freue ich mich natürlich sehr darüber und neige vielleicht aber auch dazu zu denken, ja, ist ja klar, dass ausgerechnet ich die Stelle bekommen habe. Ich bringe ja auch die entsprechenden Fähigkeiten und Kompetenzen mit, passe also perfekt auf diese Arbeit und genau, begründe dann diesen Erfolg mit meinen Fähigkeiten. Wenn ich jedoch abgelehnt werde, dann neigen wir natürlich auch gerne mal dazu, das mit anderen Sachen zu begründen. Sei es, ach, es gab bestimmt richtig viele Bewerbungen, ist ja klar, dass ich dann auf diese Stelle keine Chance hatte unter den zahlreichen, sag ich mal, Bewerbungen oder ja, Anstürmen auf diese Stelle. Oder aber auch, ja, wer kennt es nicht, den Satz, vermutlich gab es schon eine interne Besetzung. Also gerne versucht man dann hier die Fehler nicht bei sich zu suchen oder die Gründe und schiebt das so ein bisschen auf die externen Faktoren.
Und auch das lässt sich nochmal umdrehen, dass man also das, was anderen Personen als Positives zugeschrieben wird, tatsächlich dann gerne mit äußeren Faktoren begründet. Und das zum Beispiel in solchen Situationen widerspiegelt, die man auch schon oft gehört hat, dass zum Beispiel, wenn eine Führungsposition mit einer Frau besetzt wird, die Argumentation nicht selten ist, war ja klar, die Firma musste eine bestimmte Quote einhalten und deshalb hat sie die Stelle bekommen und nicht unbedingt aufgrund ihrer Erfahrungen oder Fähigkeiten und Kompetenzen, die sie mitbringt.
Exakt.
Ein weiterer Aspekt oder ein weiterer Effekt, der eine große Rolle vor allem auch tatsächlich bei der Auswahl von Personal mit sich bringt, ist der sogenannte Halo-Effekt. Das englische Wort Halo steht für Heiligenschein und dahinter verbirgt sich die Idee oder der Effekt, dass aufgrund einer einzelnen Eigenschaft ein Gesamteindruck einer Person erzeugt wird. Und das spielt natürlich, also insbesondere in Bewerbungsverfahren, eine große Rolle. Das kann sowohl ein positiver Aspekt sein, der dann dafür sorgt, dass es einen positiven Gesamteindruck gibt. Und das können manchmal ganz kleine Dinge sein, wie zum Beispiel, die Person ist in einer Region aufgewachsen, die mir besonders positiv erscheint, weil ich da gerne in Urlaub gefahren bin oder großartige Erinnerungen daran habe. Und automatisch gucke ich ganz anders auf die Person und nehme das, was im Lebenslauf steht, auch anders wahr. Aber das kann umgedreht natürlich auch sein, dass ich etwas, was ich als negativ einordne, dann für einen gesamt negativen Eindruck sorgt. Das lässt sich immer wieder zum Beispiel auch bei der Bewertung von SchülerInnen beobachten, ne? Dass man also, wenn ein Schüler als besonders freundlich oder eine Schülerin als besonders freundlich eingestuft wird, die nicht selten tatsächlich eine bessere Bewertung bekommen als objektiv mit anderen SchülerInnen verglichen.
Und dann gibt es auch noch den Affinity Bias, also die Affinitätswahrnehmung, die Wahrnehmung nach Vorlieben. Und auch hier suggeriert uns das Gehirn, dass wir vor allem Personen, die uns ähnlich sind, sei es jetzt vom Äußerlichen oder einfach von der Art und Weise, vom Verhalten, dass wir diese Person bevorzugen. Wir empfinden nämlich diese Menschen schnell als vertrauensvoll und denken auch, dass sie sich mit den gleichen Werten wie wir selbst identifizieren. Und das ist natürlich bei, wie Katja, wie du jetzt auch gerade schon angesprochen hattest, bei Bewerbungsprozessen auch wieder so ein bisschen so ein Trugschluss, ne? So eine Fehleinschätzung kann es sein. Wenn ich zum Beispiel, du meintest ja gerade schon, die gleiche Region sehe oder die Stadt, da kommt jemand her, oder aber auch ich sehe in den Bewerbungsunterlagen, Mensch, das war ja auch die Universität, an der ich studiert habe, da hatte ich eine gute Zeit und stelle mir dann direkt vor, dass diese Person ja dann auch gut in mein Team passen könnte und entwickle so eine gewisse Sympathie, obwohl die eigentlich auf nichts wirklich begründet sein kann.
Ja, also man sucht Personen, die so ähnlich sind wie man selber häufig aus, ne, und spricht dann manchmal auch von Mini-Me, also nochmal ich in klein.
In kleiner, sozusagen. Genau, richtig. Da hat man auch gleich schon ein gutes Bild im Kopf, wenn die ähnliche Person auf der Schulter sitzt. Oder genau, ich wähle mir dann dementsprechend ja auch gerne mein Team so aus, ne? Oder hole mir Menschen in mein Team, die möglicherweise einen ähnlichen Arbeitsstil wie ich pflegen, weil ich dann auch vermute, oh, dann verstehen wir uns auch sicher gut, wenn wir alle gleich anpacken oder die gleichen Vorstellungen von einem Arbeitsstil haben. Und man kann aber auch erahnen, dass diese Art der Wahrnehmung nicht ganz ungefährlich ist, weil wenn es dann um Einstellungen oder Einstellungs- und Bewerbungsverfahren geht, ist dann ja das Resultat oft eher ein homogenes Team, was dann dabei herauskommt, wenn man nach diesem Effekt oder diesen Effekt selber bei sich nicht durchschaut.
Ja, und der an sich ist es natürlich nachvollziehbar. Man verbringt ja viel Zeit auf der Arbeit, möchte wenig Konflikte austragen müssen, aber es entwickelt sich möglicherweise genau entgegen dem, was wir in unseren Folgen zu Diversität schon besprochen haben, nämlich den positiven Effekten, die ein vielfältig zusammengesetztes Team mit sich bringen würde. Ne? Das unterschlage ich möglicherweise oder verhindere das, wenn ich diese Art von Auswahl treffe.
Auf jeden Fall, klar.
Was man dabei auch nicht unterschätzen darf, ist die Auswirkungen, die das Aussehen von Personen hat. Und deshalb wollen wir hier auch noch kurz den sogenannten Beauty Bias, also den Schönheits- oder Attraktivitätseffekt, aufmachen, der nämlich besagt, dass eine Person, die als besonders attraktiv wahrgenommen wird, dass der dann auch positivere Eigenschaften zugeschrieben werden. Dass das, also das, was in einer Gesellschaft gängig ist oder als schön gilt, dann auch so beschrieben wird, das ist ganz klar. Das heißt, das ist kulturell und international tatsächlich auch nochmal unterschiedlich, was wie eingeordnet wird. Aber es kann also bedeuten, dass wenn eine Führungskraft, also eine Chefin als besonders schön eingestuft wird, dass ihr dann auch automatisch mehr Führungsqualitäten zugeschrieben werden. Oder dass in einem Bewerbungsprozess sich eher für den schlanken Bewerber als den vollschlanken Bewerber entschieden wird. Auch das kann ins Gegenteil umschlagen, nämlich wenn man in bestimmten Bereichen Personen als zu attraktiv einordnet für einen bestimmten Bereich. So kann es beispielsweise sein, dass in Berufen, denen man besonders viel Männlichkeit zuordnet, eine Frau eher selten Arbeiten finden wird, weil also das dann als schwierig gilt, wenn jemand als besonders attraktiv weiblich eingestuft wird, dann gedacht wird, dass dieser Beruf sich möglicherweise für sie nicht eignet. Also mit all diesen Effekten muss man sich rumschlagen, sowohl in den Bewerbungsprozessen als auch dann tatsächlich in der Zusammenarbeit, in der Kommunikation miteinander und ganz viele dieser Dinge. Also wenn ich die mir anhöre, kann ich, glaube ich, hinter jedes ein Häkchen machen und sagen, dass das in meinem Leben auf jeden Fall schon mal eine Rolle gespielt hat und vorgekommen ist.
Definitiv, klar.
Und dann stellt sich natürlich wieder die Frage, wie kann man denn jetzt damit umgehen? Und ohne jetzt so zu detailliert zu werden, sind es so drei Ebenen, die wir für recht wichtig halten und ein bisschen dabei helfen, das einzuordnen, wo man da steht und wie man damit umgehen kann. Das erste wäre tatsächlich, sich erstmal klar zu machen, dass diese Effekte, weil wir haben es ja gesagt, biologisch tief verankert etwas sind, die uns alle betreffen. Das heißt, als allererstes gilt es mal, diese Wahrnehmungsverzerrungen, diese Unbewussten für sich zu akzeptieren. Aber im nächsten Schritt die auch ein bisschen bewusst zu machen. Das heißt, diese Visualisierungsübung, die wir vorhin zusammen gemacht haben, ist also auch eine, die ich mir im Alltag immer mal wieder vornehmen kann, indem ich mir also die Situation, die Szenarien, in die ich gehe, einmal genau vorstelle und überlege, was für ein Bild dann für mich entsteht und dann aber genau dieses Bild nochmal umdrehe und verändere und mir klar mache, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt. Der zweite Punkt ist, die eigenen Verzerrungen, diese eigenen Bilder im Kopf so ein bisschen zu reflektieren. Also sich mal selber genauer beobachten und auch angucken, was für Bilder entstehen, woher kommen die denn? Und sich mal selber zu fragen, würde ich mit dieser Person jetzt genauso umgehen, wie ich das gerade tue, wenn die genauso aussähe oder wäre wie ich? Oder genau umgekehrt, würde ich das machen mit einer Person, die nicht genauso ist oder anders aussieht als ich. Und als drittes tatsächlich auch Erfahrungen zulassen und sogar noch einen Schritt weiter Erfahrungen bewusst suchen. Also in Situationen gehen, die uns aktuell noch unbekannt sind und ruhig auch andere Familie, Freunde dazu einladen, das auch zu machen und zu schauen, was passiert, was man erlebt. Und nicht zuletzt natürlich, wenn ich Beurteilungen treffe, wenn ich sie in Situationen entscheiden muss, nicht nur auf das Bauchgefühl oder das eigene Kopfkino zu achten, sondern tatsächlich auch nach wirklichen und realen Fakten zu suchen und die in meinen Entscheidungsprozess mit einzubeziehen.
Das ist natürlich ganz wichtig und wir hoffen, wir haben da auch so ein bisschen jetzt zum Denken und bewussten Wahrnehmen angeregt. Und möchten daher jetzt auch nochmal mit einer Visualisierung abschließen. Also nochmal gerne die Augen zumachen und jetzt stell dir nochmal Folgendes vor. Du sitzt in einem Seminar an der Uni zum Thema Programmierung und die Lehrkraft betritt den Raum. Stell dir vor, wie ein befreundetes Pärchen von dir die Freude über Facebook mitteilt, ein Kind adoptiert zu haben. Und stell dir vor, wie ein neues Staatsoberhaupt in das Amt eingeführt wird. Jetzt natürlich die Frage, inwieweit hat sich das Bild vor deinem inneren Auge gegenüber der Visualisierung vom Anfang verändert? Ich nehme mal an, oder wir hoffen, ein Stück weit hat es das. Und mit diesen Gedanken möchten wir euch jetzt gerne allein lassen und den Podcast für heute beenden. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet und mit dabei seid.
Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bei Rückmeldungen, Kritik und Fragen könnt ihr euch gerne unter der E-Mail-Adresse striegler@migra-mv.de an uns wenden. Und auch weitere Informationen zu uns und unserer Arbeit findet ihr auf der Webseite www.iq-mv.de.
Dieser Podcast entsteht im Rahmen des Förderprogramms Integration durch Qualifizierung im Landesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern. Das IQ-Netzwerk wird durch das BMAS und den ESF gefördert. Die Musik stammt von www.caseland.de.